Wann ist das genug?
Wann ist was genug?
Wann ist das genug?
Was denn?
Wann ist das genug?
Na was denn?
Wann ist das denn genug?
Wenn du voll bist. Wenn du satt bist. Dann ist einfach auch genug.
Dann ist genug.
Wann ist dann, wenn die drei Schnitzel, dann ist genug.
Aber ist es dann nicht auch schon zu spät? 2023 Vorsätze bei dir? Irgendwas, wo du sagst, das muss 2023, ich meine, wir haben aktuell noch den Zustand krebsfrei.
Krebsfrei, schulfrei, hitzefrei.
Das, ich habe die noch ja nicht vorgestellt, Mensch.
Stell mich doch mal vor.
Und damit...
Es ist ihr ein inneres Blumenpflücken.
Genau. Und herzlich willkommen, Leute. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, meine heutige Gästin vorzustellen, die liebe Christine.
Servus, grüß dich.
Wir kennen sie aus der Folge mit der Eingliederungshilfe, trägt den Titel, wenn du nicht aufpasst, naschen sie dir die Blumenerde aus dem Topf.
Yam, yam.
Und Krebs mit 29. So, jetzt haben wir den Zustand aktuell krebsfrei. Wir könnten uns überlegen, dass wir vielleicht nochmal bei deiner Schwerbehinderung nachschrauben, ob wir da nochmal ein höheres Level erreichen, aber ich glaube, das ist kein...
Das wäre generell eigentlich ganz cool. Aber du hast ja gesagt, wenn man runtergeht, ist eher ein Upgrade und nicht so cool.
Haben das ist ein Downgrade, habe ich gesagt.
Downgrade, genau, richtig, und eher nicht so cool. Deswegen, ja, höher schrauben wäre ich erstmal prinzipiell dabei.
Naja.
Wenn das aber bedeutet, dass es natürlich an einer Verschlechterung des Zustandes, dann nee, dann das.
Aber ich sag dir ehrlich, also ich glaube, dein Zustand würde auch reichen.
Da reicht
also
auch so.
Vorsätze, 2023. Ja, nee, vielleicht.
Mehr zu Hause sein. Tatsächlich. Also ich bin ja jemand, der gerne verreist und viel verreist. Und das möchte ich auch nach wie vor. Aber ich möchte auch bewusst Zeiten zu Hause genießen.
Ja,
mit dem Arsch zu Hause bleiben. Hm?
Und was willst du denn zu Hause machen?
Ja, einfach mal im Garten sein. Ein bisschen rumhaken, ein bisschen rumpflanzen. Mit Matthias spazieren gehen. Also irgendwie so ganz einfache Sachen, mal nicht so viel unterwegs sein, sondern mal sehr mehr bei sich sein.
Aber hast du dir da einen konkreten Plan gemacht? Weil also meine Erfahrung ist ja, dass man sich das dann wirklich auch, Menschen wie wir, die ja nun, ich sag mal, prinzipiell eher nicht Freizeit haben, im Sinne von der Kalender ist mal leer, hast du dir denn da wirklich Zeiten für einen Kalender, wo du sagst, da will ich mir mal einschreiben, dass ich da mal zu Hause bleibe?
Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich bewusst 2 Wochenenden im Monat zu Hause bleibe. Also damit meine ich nicht, dass ich irgendwie in einer Stadt ein Eis essen gehe, so meine ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir fahren nach Berlin in eine Sternwarte, dann wäre das für mich schon ein Wochenende, wo ich weg bin.
Genau, also richtig. Also wo, dass du dir wirklich aktiv jetzt vornimmst, zu sagen, 2 Wochen im Monat.
2 Wochenenden im Monat.
Genau, 2 Wochenende im Monat bin ich zu Hause.
Genau.
Okay, ist es so ein Wunsch dahinter, dass man Ruhe finden will oder was ist die
Ruhe,
Intention?
Ja, und ein gemeinsames Ankommen.
Nicht immer so auf High Level, ne? Nur am Durchspeeden.
Genau, also ein gemeinsames Ankommen, gemeinsames Runterkommen und das Gefühl von zu Hause, dass das einfach auch richtig entstehen kann und sich richtig entwickeln kann. Wenn ich nur unterwegs bin, kann das, glaube ich, sich auch gar nicht, also zumindest bei mir nicht richtig entwickeln. Umso mehr ich zu Hause bin, umso wohler fühle ich mich auch zu Hause und umso mehr empfinde ich das auch als mein Zuhause. Ja, also mehr zu Hause bleiben. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, richtig, Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, so würde ich es belassen.
Bodenständig, wie man dich kennt.
Total.
Aber denn, wenn du mehr zu Hause bist, halt mir allein, kannst du da dein eigenes Buch schreiben.
Ich glaube, die Zeit habe ich nicht. Also wirklich, wir haben ja immer Baustellen zu Hause. Wer mich kennt privat, der weiß, ich lebe auf einer Baustelle. Und da muss echt auch irgendwie Zeit drin gesteckt werden.
Aber nicht, weil sie es nicht schaffen, das fertig zu machen, sondern weil immer wieder, wenn was fertig ist, fällt dir was Neues ein.
Ja, auch. Aber momentan schaffen wir wirklich, die eine Baustelle irgendwie nicht fertig zu machen. Und dafür brauchen wir wirklich, wir brauchen dafür Zeit. Und da kannst du ja nur die Freizeit nehmen, weil andere bleibt dir nicht über.
Ja, natürlich. Und aber ich finde es auch prinzipiell eine coole Sache, dass man sagt, man hat eine Sache fertig und will was Nächstes machen. Das ist ja auch...
Ja, aber das ist gut. Okay, das ist so eine innere Umtriebigkeit, die ich hier habe. Ja, also deswegen... zu Hause bleiben, dass man einfach ein bisschen was schafft, da vorankommt.
Finde ich gut. Wünsche maximale Erfolge. Werde auch zum Ende des Jahres hin...
ein Fazit machen.
Genau. Die gute Idee.
Ob immer noch der Vorhang als Badtür ist oder ob jetzt schon eine echte Badtür ist.
Aber was hältst du denn von der Idee, dass wir jetzt so sammeln? Dass wir eine Sammelkiste machen und ich am Ende des Jahres nochmal die Vorsätze raushole und frage, was daraus geworden ist.
Resümee 2023. Machen wir einen Strich drunter. Was ist übrig?
Na, vor allem, was haben die Gäste umgesetzt von dem, was sie sich vorgenommen haben?
Ja, na klar.
Gar nicht mal. Vielleicht ist es ja hoffnungsspendend.
Ja.
So. Unser heutiges Thema... der Wohnheimplatz für einen Schwerstbehinderten. Wir reden heute darüber, auch deiner beruflichen Laufbahn geschuldet. Haben wir uns hingesetzt?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, eine Schwerstbehinderten. Das war auch etwas, was mich, glaube ich, in der letzten Folge gestört hat.
Aber das steht doch auf dem Ausweis, oder nicht?
Nee, nicht schwerst, sondern schwerbehindert. Aber man sagt das eigentlich aus Grund von Diskriminierungsgründen nicht mehr
so. Menschen mit Behinderung, sagt
richtig,
man.
Ja, genau.
Richtig, genau. Ja. Ja. Also für mich war es jetzt wichtig, rauszustellen, in diesem Wohnheimplatz für Schwerstbehinderte, um halt, weil ich ja im Kopf abgrenze, also ich glaube, es gibt wirklich diese, beziehungsweise gab es zumindest, glaube ich, diese Abgrenzung schwer und schwerstbehinderte, um halt...
ja, aber alle sind ja nicht gleich schwerstbehindert, ne? Also ein Mensch...
Ne, deswegen sage ich ja, ne? Also das, jemand, der...
Mensch mit
Behinderung. Mensch mit Behinderung, aber bei dem die Behinderung eben so akut ist, dass er einen Wohnheimplatz braucht.
Hm? Okay. So.
Gehe ich total mit. Werde ich versuchen auch umzusetzen, die Sache mit dem, dass man da von den Begriffen wegkommt.
Hm?
Ich würde sagen, du gehst einfach mal rein. Wir haben uns ja vorbesprochen in deiner Erzählung, wie der Prozess dahingehend abläuft.
Okay.
Also welchen Fall, wir konstruieren jetzt in dieser Folge einen Fall, der kann genauso in der Realität passieren und überlegen uns, wie ist der Weg vom Menschen mit Behinderung, der zu Hause lebt, ins Wohnheim.
Okay. Also ist ja immer so, ich brauche dafür eine Hilfe der Eingliederung, um eine gewisse Leistung zu beziehen. In diesem Form sagen wir wollen die Leistung Wohnen beziehen. Also, dachtet jetzt schon das Wort, ne? Klar, Eingliederungshilfe, das heißt, wir müssen uns natürlich ans Amt wenden. So, wie kommt sowas zustande? Ich meine, ein Mensch mit Behinderung wohnt ja vielleicht nicht unbedingt gleich von Anfang an in so einem Wohnheim, sondern der kommt irgendwie auf Umwegen, Abwegen, irgendwie kommt der da in so ein Wohnheim rein.
Und Umstände verändern sich.
Genau, und wie passiert das? Ja. Vorhin hatte ich dir so ein Beispiel genannt, da würde ich jetzt einfach auch mal dranbleiben, weil das auch ein Thema war, da haben wir beide drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, auch recht realistisch. Viele Menschen mit Behinderung wachsen in ihrem Elternhaus auf und die Eltern pflegen die Kinder so lange, bis es nicht mehr geht. Und manch ein Elternteil erkennt frühzeitig, ich baue immer mehr ab, ich brauche Hilfe und holt dann vielleicht schon einen Betreuer mit ins Boot, ja, der gewisse Aufgabenkreise übernimmt. Also ein Betreuer hat verschiedene Aufgabenkreise, Gesundheitsfürsorge, Finanzen, Postialisches etc. Und ich sage, Mensch, pass auf, also mit dem Geld, das habe ich nicht mehr so im Blick. Da brauche ich jemanden, der aufgrund von Altersprozessen, ich kriege das nicht mehr so gebacken, da brauche ich jemanden, der mich da unterstützt. Und dann wird das beim Gericht und Betreuungsbehörde wird das alles beantragt. Und dann,
aber was genau muss ich denn jetzt schon beantragen?
Also
angenommen, wir konstruieren ja gerade den Fall, wir haben jemanden, der sein Kind sein Leben lang gepflegt hat.
Ich habe selber diesen Fall noch nicht gehabt, aber wenn ich jetzt ein Elternteil wäre und ich würde bei null anfangen und ich hätte keine Ahnung.
Ja. Wir gehen erstmal davon aus, ja.
Dann würde ich bei mir Richt anrufen und würde sagen, oder bei der Betreuungsbehörde, bei beiden, sind beides Ansprechpartner, und würde sagen, ich habe hier meinen Sohn zu Hause, der hat Trisomie 21 und geht in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und meine Frau ist, nehmen wir mal ein Beispiel, meine Frau ist vor 2 Wochen verstorben und sie hat das meiste alles für meinen Sohn geregelt, die hat gut im Blick gehabt, ich selber kann das nicht so und ich merke auch, mir geht die Kraft zu Ende, wir haben hier ein Haus, einen Hof und ich schaffe das gerade so irgendwie mich und den alle hier über Wasser zu halten und mein Sohn, das wäre ich einfach nicht mehr recht, das schaffe ich nicht mehr. Ich brauche Hilfe. So, dann rufe ich da bei diesem Gericht an, bei der Betreuungsbehörde und frage nach, wie sieht jetzt hier der Weg aus? Da kann eine Verfahrenspflegschaft bestellt werden. Das heißt, da kommt ein gerichtlicher Betreuer, der ist vom Gericht bestellt worden. Mensch, fahr da mal hin, guck dir den Fall mal an und dann sag mal, was derjenige braucht oder nicht braucht. Und dann beantragen wir das. So, da kommt also einer hin und sagt, Mensch, ja, der Vater, da hat schon beginnende Demenz. Und
sind die Gerichte auf Seiten der Pflegepersonen oder auf Seiten?
Ja,
okay.
Doch.
Also wir haben jemanden, der kommt wohlgesonnen dorthin und guckt sich an, wie akut ist das und was braucht derjenige wirklich. Okay.
Der kommt dorthin, guckt sich das an und sagt, okay, gut, also die und die Ressourcen finde ich hier und das ist machbar für denjenigen noch vor Ort. Aber ich sehe auch, das und das geht nicht, ist aber lebensnotwendig und das passiert hier nicht oder wird zunehmend schlechter.
Beispiel?
Beispiel ist jetzt der Vater mit einer beginnenden Demenz und die Mutter, die vorher alles gerockt hat, der Papa ist wenig involviert.
Ja? Und auch wenig Kraft vielleicht noch. Wenig er schafft Kraft, nicht mehr, ja, denjenigen zu waschen zum Beispiel.
Ja, genau, zu waschen oder überhaupt zu bändigen irgendwie, ja. Kriegt das mit den Tabletten nicht mehr hin. Leichte Sachen kann sicherlich eine ambulante Hilfe irgendwie unterstützen.
Kochen.
Ja, oder auch Tabletten stellen oder auch mal irgendwie einen Verband wechseln oder sowas. Ja. Aber so ein Mensch mit Behinderung, es braucht ja vielleicht doch mehr Hilfe. Einen größeren Umfang. Und jetzt schafft der ältere Mann das nicht mehr so. So, und jetzt stellt der rechtliche Betreuer fest und sagt, okay, gut, also hier muss, da muss ein richtiger rechtlicher Betreuer ran. Hier muss ein Wohnheimplatz gefunden werden. Sagen wir mal, drängt jetzt nicht sofort, nicht von heute auf morgen. Ich sehe, es ist ein Abbauprozess. Aber wir müssen das jetzt in die Wege leiten, weil ich merke, es geht, wird schlechter. So. Ja. So, jetzt teile ich das dem Gericht mit, an Absprache mit dem Vater, der ja auch noch Betreuung hat für sein Kind. Also der ist ja sozusagen noch der, der das Sagen hat über alles.
Die Pflegeperson, genau.
Genau, er sagt, ja, das möchte ich, ja, ich möchte das hier nach und nach abgeben, ja, ich kann das nach und nach, merke ich, geht's schlechter, ja. Gut, in Absprache mit demjenigen. Und wenn der Leistungsberechtigte selbst, also der Mensch mit Behinderung, auch in der Lage ist, darüber zu urteilen und zu bestimmen, der wird natürlich auch befragt. Also ganz wichtig, der ist die oberste Instanz. Also es wird nichts gegen seinen Willen geschehen. Ja.
Aber ich würde das ausklammern. Also ich glaube, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dass er auch fein damit ist.
Er ist damit fein, ja. Und freut sich vielleicht. Ich sag mal, der geht in eine WFBM und in seiner Arbeitswerkstatt für Menschen mit Behinderung. Und in seiner Werkstattgruppe, er ist in einer Holzgruppe, sind 10 Menschen mit Behinderung und er ist der 10. Und von den 10 Menschen, sag ich mal, jeden 6. in das Heim Sonnenschein. Und das sind von den 6 sind nur 3 seine besten Freunde. Und dann sagt er, Mensch, wenn Paul, Gustav und Erwin da wohnen, die mag ich total. Oh, wie geil, mit denen möchte ich jeden Tag irgendwie zusammen sein. Klar, der sieht das unter anderen Gesichtspunkten. Ne? Mhm. Also sagst du, oh cool, dann bin ich immer mit meinen Freunden zusammen und da ist immer was los und so. Der sieht das vielleicht auch ein bisschen anders entspannt, ja. Und hat jetzt da nicht so eine Angst vor, ja, weil er merkt, okay, den anderen geht's gut, ja, den fehlt es an nichts und ich sehe sogar meine Freunde häufiger und sieht das vielleicht sogar ganz
positiv. Papa kann ich ja trotzdem noch sehen.
Papa kann mich trotzdem noch besuchen, ich kann trotzdem am Wochenende zu Papa fahren, auch über Nacht bleiben, wenn es möglich ist, ja. Also das, ich sag mal, der ist jetzt fein damit.
Der hat keine Bedenken, der sagt, ja, machen wir. Ja,
das machen wir. So, genau, also der Verfahrenspfleger, der dafür bestellt worden ist, also auch ein normaler gerichtlicher Betreuer, geht zum Gericht, teilt das alles mit und leiert jetzt an, dass da ein Betreuer bestellt wird. Mhm. Das heißt, wie genau das vonstatten geht, dazu müsste man einen gerichtlich bestellten Betreuer einladen, wie das abläuft. Auf jeden Fall sind da Fälle offen, die gerichtliche Betreuung brauchen. Und das Gericht, glaube ich, fragt bei den gerichtlichen Betreuern an, hast du noch Kapazitäten frei? Kannst du den noch nehmen?
Aber geht es immer sofort über das Gericht?
Das Gericht teilt zu. Das Gericht teilt die Fälle den gerichtlich bestellten Betreuern zu.
Okay.
Genau. Und die gerichtlichen Betreuer, glaube ich, sie können wählen, ja oder nein. Wenn das jetzt nicht auf Freiwilligkeitsbasis beruht, dann müsste mich irgendjemand des Besseren belehren, ja.
Ja. Also ist hier noch kein Amt involviert, ja. Also wir reden hier wirklich von den Gerichtswegen.
Das ist erstmal der reine Gerichtsweg.
Weil eigentlich ist ja der Gerichtsweg immer die letzte Instanz.
Hier ist es wirklich das Gericht, die erste Instanz, weil noch die Eingliederungshilfe spielt eine große Rolle, aber die Gelder der Eingliederungshilfe fließen im Moment in die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen und in den Vater.
Pflegegeld.
Zum Beispiel. Also die beziehen momentan die Kohle von der Eingliederungshilfe. Das soll sich nun ändern. Ja. So, ja. Also genau, jetzt muss sicherlich, wird dann auch noch ein Gutachten, Mensch, ist denn das wirklich so, braucht er das dann wirklich bei? Also ein Wohnplatz kostet viel Geld. Und wenn jetzt ein gerichtlicher Besteuer ist jetzt gefunden worden, jetzt sagt er, na ja, Mensch, ich habe sowieso, ein paar Klienten im Haus Sonnenschein und da ist jetzt auch gerade ein Platz frei und der passt da gut drin und ich bin schon hier mit denen auf kurzer Leitung. Gucken wir mal, dass wir den da rinkriegen. Ja, jetzt hat sich einer gefunden, hat sich einen Wohnplatz gefunden. Natürlich muss ein Klient, der muss ja etwas dafür mitbringen. Ja, also das kostet ja Geld, so ein Wohnplatz. Genau, ja, rudern wir nochmal zurück. Also wir haben jetzt, das Gericht war eingeschalten, wir haben den rechtlichen Betreuer gefunden, der hat sogar einen Heimplatz für den bekommen, da in dem Haus Sonnenschein, wie wir jetzt gesagt haben.
Der ist einverstanden damit, dass er ins Heim geht, da sagt er, Mensch, da sind meine Freunde.
Genau, das Heim sagt, den nehmen wir. Aber hier, wir müssen erstmal gucken, passt der zu uns? Wie fällt es dem bei uns? Deswegen empfiehlt man immer, ein Probewohnen anzubieten. Probewohnen ist meistens kostenlos. Das ist über 2 Nächte. Und man bezahlt zumindest das Essen. Ich glaube, das ist das, was man bezahlt, separat. Aber das Wohnen an sich, glaube ich, ist gratis, zumindest bei uns. Und Und man unterschreibt die ganzen vorvertraglichen Infos und Hausordnungen und sowas alles. Aber man guckt erstmal, Mensch, gefällt es mir wirklich dort? Und komme ich mit den Leuten klar? Und passe ich auch zu den anderen Klienten? Ja? Oder komme ich mit denen gar nicht zu? Also deswegen ist immer ein Probewohnen zu empfehlen. Guckt erstmal, ob es passt, ob die Chemie passt. Ja.
Ja. Ja. So, wir gehen ja jetzt auch von dem Beispiel aus, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja?
Genau. Jetzt sagt er, ja, jetzt hat er hier Probewohnen gemacht und ja, passt, passt von Seiten des Hauses und vom Seiten des Bewohners. Was brauchen wir jetzt? Also das Haus braucht vor allen Dingen eine aktuelle Kostenübernahme vom Amt. Und in der aktuellen Kostenübernahme müsste auch mindestens eine Hilfebedarfsgruppe 3 drin stehen, damit man ihm den Wohnplatz dann anbieten kann, damit er sich auch rechnet. Das hatten wir ja, schon mal.
Die müssen auch ihre Kosten.
Richtig, decken, ne? Da rennt Personal rum, das muss ja auch bezahlt werden. Mhm. So. Und wenn im besten Falle das alles Hand in Hand läuft und das Amt, die Sachbearbeiterin hat auch gerade die Zeit, das auch gut über die Bühne zu bringen. Manchmal soll auch etwas ganz schnell passieren, von jetzt auf gleich. Mhm. Und ich meine, die Leute können auch nicht mehr als arbeiten, der Tisch ist mega voll.
Was soll von jetzt auf gleich passieren?
Eine Kostenübernahme. Wenn der soll ganz schnell einziehen, weil da brennt's. Ja, jetzt sind beide Eltern sind, Haus ist abgebrannt, beide Eltern sind dabei ums Leben gekommen, der muss jetzt da rein.
Ja.
Dann brauche ich jetzt eine Kostenübernahme.
Ja. Und das geht dann auch schneller über die Bühne? Nee, ist ja jetzt eine ernst gemeinte Frage. Also, weil darauf muss man ja, also.
Jein. Es gibt solche und solche Fälle.
Aber also, was macht man dann mit dem?
Ich in meiner Position kann ihn nicht einziehen lassen, wenn ich keine Kostenübernahme habe. Weil das Haus muss sich absichern.
Aber wer kümmert sich um diesen Menschen?
Wenn es wirklich so ist, dass es keine Kostenübernahme dafür gibt und der Mensch kann das nicht selber bezahlen, geht er ins Obdachlosenheim.
Okay.
Hm.
Aber es ist gut, also es ist ja wichtig zu wissen.
Genau. Also wenn ich keine andere Familie habe, wo ich hingehen kann, ich kann nirgendwo anders unterkommen.
Beide Eltern tot.
Beide Eltern sind
keine
tot.
Keine Kontakte, die sagen, ich nehme ihn für die Zeit auf.
Er gibt hat es niemanden. Alles nicht.
Er ist aber trotzdem ein Mensch mit Behinderung und er braucht einen Wohnheimplatz. Die Kostenübernahme ist nicht gesichert.
Man kann es versuchen nochmal über eine psychiatrische Institutambulanz, ob er da für eine kurze Zeit in so eine Art Tagespflege.
Aber wer bezahlt das?
Aber auch das ist wieder das, genau, das, ich glaube, die müssen täglich fast diesen Kostensatz abrechnen. Das ist wohl auch immer ein Kampf von ihrer Seite aus, diesen Platz bezahlt zu bekommen. Am Ende liegt es immer daran, wenn dieser Mensch Hilfe braucht, muss diese Hilfe bezahlt werden. Und sobald es einen Schein dafür gibt, hier, wir tragen die Kosten, ist das Ding kein Problem.
Mhm.
Gibt es diesen Schein noch nicht?
Wer erteilt diesen Schein?
Das Amt, der Landkreis.
Der Landkreis erteilt den Schein dafür, wir bezahlen das.
Genau, die übernehmen dann, da steht dann, ja, wir übernehmen ab dem, sie hat bei Ihnen einen Wohnplatz angeboten bekommen ab dem 1.2.2023 und wir übernehmen den, die Leistung für Wohnen der besonderen Hilfe für den Zeitraum von 12 Monaten mit der Hilfebedarfsgruppe 3 im Leistungstyp 5 oder 6 und genau, und dann gibt es einen Bewilligungszeitraum halt, ne, für diese Zeit ist es bewilligt und für diese Zeit fließt das Geld, genau.
Und wenn es jetzt, also das ist jetzt der Fall, dass alles glatt läuft.
Hm?
Ja, aber jetzt gehen wir mal weiter in den Fall. Beide Eltern tot.
Hm?
Haus abgebrannt. Es ist niemand, der sich um ihn kümmern kann.
Hm?
Welche? Und du sagst dem Amt, pass auf Leute, ich brauche jetzt hier schnell eine Entscheidung. Wir haben keine gesetzliche Zwischenlösung.
Hm?
Dieser hilfebedürftige Mensch muss ins Obdachlosenheim, wenn ihr nicht die Kostenübernahme sichert. Weil du sagst, die bestimmen den Zeitraum. Das heißt, man könnte auch sagen, gut, wir machen das ja erstmal für 3 Wochen.
Ich sag mal so, wir sind mittlerweile auch so weit, dass man sagt, okay, gut, die Leute im Amt haben den Tisch voll, die wissen auch nicht, wo sie zuerst anfangen sollen. Dann schreib mir wenigstens 3 Zeilen. Wenn du sagst, ey, es dauert jetzt zu lange.
Das war ja jetzt gerade meine Sache. Also es muss doch eine Möglichkeit geben, aus Amtswegen heraus, mhm, zu sagen, der darf nicht ins, er braucht Betreuung.
Ne, also ich auf meinem Posten, ich derjenige, der den einzieht, ich muss mich absichern, dass dieser Wohnplatz bezahlt wird. Und da brauche ich eine Zusage. Und das reicht mir nicht am Telefon. Und ich brauche irgendetwas. Und wenn es ein 3-Zeiler ist, wo drin steht, hiermit übernehme ich die Kosten oder sage ich erstmal den Wohnplatz zu mit dem und dem. Und wenn er mir die Kostenübernahme später erst schickt, okay, aber ich brauche was.
Das meine ich. Hm? Aber das ist möglich, ja. Weil wir können, also wenn du sagst, ja, er muss ins Obdachlosenheim, dann wird es ja diese Fälle gegeben haben, oder?
Natürlich.
Nicht?
Die gibt's. Auf jeden Fall.
Und das ist doch absolut unverantwortlich. Du kannst doch nicht jemanden, der so sehr betreut werden muss, dass er in ein Heim soll, in ein Obdachlosenheim. Also es ist auch ein Heim, aber es hat ja nichts mit Heim zu tun.
Also ich glaube, es gibt schon richtig krasse Fälle, die auch in Obdachlosenheimen wohnen. Ist ja alles sehr anonym. Meine Kollegin erzählte mir mal von ihrem Mann, der eine lange Zeit in Berlin im Obdachlosenheim gewohnt hat. Und die Menschen sind, also da haben teilweise so verwirrte Menschen gewohnt, dass die, dass der, ihr Mann, dann hatte Nachtschicht und dann denkt er, was riecht denn hier so komisch? Dann ist er in die Küche gegangen und dann hat er den Deckel hochgehoben vom Topf und sagt zu dem Bewohner, was machst du denn hier? Und sagt er, na, ich hab Hunger. Und dann guckt darin, da hat er sich einen Igel gekocht.
Also das kann nicht sein.
Also das gibt wirklich krasse Fälle, muss man ehrlich sagen. Und wenn du noch im Obdachlosenheim bist, dann ist es auch noch ganz gut. Ich glaube, es gibt noch viel schlimmere Dinger. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht ausmalen. Aber ich glaube, es ist generell unser Problem, dass wir haben viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir haben zu wenig Menschen, die sich darum kümmern können. Ja. Von allen Seiten. Ganz oben angefangen, diejenigen, die entscheiden, die den Du-Darfst-Stempel gibt, davon gibt es zu wenig Leute und es gibt zu wenig Leute, die an der Basis das ausüben.
Aber ich will jetzt genau wissen von dir, wenn du diese Kostenübernahme beantragst und dieser Akutfall vorliegst, deine Einschätzung, da wird doch wohl niemand sagen vom Amt, nee, also so ein Dreizeiler kann ich Ihnen jetzt hier nicht geben für 3 Wochen, da können wir schon mal ja nicht machen.
Naja, das hängt ja auch immer,
den ins Obdachlosen
hängt ja immer eine gewisse Verantwortung dran, ne? Also wenn ich den Dreizeiler rausschicke.
Aber es geht doch um den Menschen.
Ja, richtig. Aber trotzdem bürge ich dafür. Und wenn das vielleicht mein Vorgesetzter ist im Urlaub und ich muss mich mit dem absprechen, jetzt kann ich mich mit dem nicht absprechen.
Es darf doch nicht die Schuld des Sachbearbeiters im Amt sein. Darauf will ich hinaus. Es muss doch von oben eine Regelung geben, eine Sonderregelung. Es gibt doch für alles in diesem Land Sonderfälle. Alles. Also gefühlt alles. Und da muss doch, Deutschland ist ein Land, also wir sind die Meister im Absichern. Da muss doch möglich sein, dass es in solchen Akutfällen Plan B gibt, wo man sagt, gut, jetzt muss ich mal um die ganze Scheiße drumherum schiffen und sagen, pass auf, Christine, Akutfall, wir bringen den unter, du kriegst den Dreizeiler von mir. Und ich muss mich dafür nicht verantworten.
Wie genau die Wege sind, aber du hast ja immer Leute, die haben dort den Hut auf, es gibt Hierarchien, das weißt du ja, und der ganz unten wird das nicht entscheiden können.
Ja? Nee, das sage ich ja gerade.
Und jetzt muss ich aber dem ganz unten die Pistole auf die Brust setzen.
Ja, natürlich. Und dafür muss er einen Bogen haben, wo er weiß.
Ich brauche hier was.
Ja.
Und entweder hat er sich schon mit seinem Chef abgesprochen, hat gesagt, kein Ding, ich schicke dir das Ding rüber. Oder der erreicht seinen Chef gerade nicht, der ist nicht da, es gibt keinen Vertreter. Dann ist es schwierig.
Aber
inwieweit er was entscheiden darf, da musst du ihn direkt fragen.
Dann bitte Leute, wenn jetzt hier das jemand hört aus dem Sozialamt, der genau damit beschäftigt ist und der weiß, welche Notfallpläne es gibt, weil mein Hintergedanke ist, es muss doch einen Notfallplan für diese Menschen geben. Es muss doch der Sachbearbeiter
im Sozialamt. Aber der Notfallplan ist doch in dem Moment, wenn du sagst, es gibt ein Obdachlosenheim.
Das ist doch kein also tut mir leid, aber du hast gerade von einem Fall berichtet. Und ich sehe es so, Obdachlosenheime haben keine Betreuung für Menschen, die darauf ausgerichtet sind, Menschen mit Behinderung zu betreuen. Das sind keine Fachkräfte.
Na, Fachkräfte sind das schon, aber du hast natürlich nicht dort die Gegebenheiten, wie sie die Menschen mit Behinderung brauchen.
Vielleicht Obdachlosenheime sind ein Sammelplatz für alle, die nicht wissen, wohin mit sich.
Also wir haben früher in der Jugendhilfe, das ist ja so, da habe ich sozusagen jetzt auch die letzten Jahre die meiste Zeit verbracht, da gab es ja so in Obhutnahmen. Ja, also die sind dann relativ, wenn es wirklich sehr gebrannt hat, die Kinder raus und sofort irgendwo in Obhutnahme rein. So.
Das sind doch dann so Notfallfamilien, die dafür auf Listen stehen und Beispiel, die Kinder annehmen,
ja,
oder?
Zum Beispiel Pflegefamilien, ja.
Ja, genau. Zum Beispiel, ja.
Ich weiß, dass wir das auf Arbeit auch machen wollen, dass wir solche Zimmer anbieten wollen zukünftig, die sozusagen nicht fest gelistet sind, dass man sagt, dieses Haus hat 20 Wohnplätze, sondern hat nur 19 und es gibt ein Reservezimmer.
Das wird auch immer voll sein, brauchen wir uns nichts vormachen.
Und in diesem Reservezimmer sozusagen ist jemand, den man mal auch kurzfristig aufnehmen könnte. Aber trotzdem ist immer die Frage, wer finanziert das? Und niemand geht ja gratis zur Arbeit und sagt...
Ich verstehe, also ne? Ja, das also Rechnerische verstehe ich, aber es ist ja für mich, ich habe ja den Blick aus der Administrative.
Aber wie gesagt, wer da welchen Spielraumrahmen hat, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, so weit bin ich bisher gekommen. Ja, das sind meine Erfahrungen.
Du hast aber Erfahrungen, jetzt mal auf dich runtergebrochen. Du hast Berufserfahrung jahrelang in der Betreuung von Menschen mit Behinderung, die wirklich so stark eingeschränkt sind, dass sie Betreuer brauchen im Wohnheim. Deine persönliche Meinung würde mich interessieren. Obdachlosenheim ist doch keine Alternative.
Aber noch besser als Bushaltestelle.
lassen wir so stehen. Mhm. Ich wollte nur hören, weil das ist für mich ein Armutszeugnis, dass man sagt.
Aber wir haben noch ein Obdachlosenheim. In wie vielen, in x Ländern gibt es nicht mal ein Obdachlosenheim. Wir haben ein Obdachlosenheim, das ist eine Toilette, da kannst du dich waschen, da kriegst du was zu essen, da hast du ein Dach über dem Kopf. Und es gibt genügend Länder, wo es sowas gar nicht gibt. Und dann bist du in irgendeiner Baracke oder unter irgendeiner Bushaltestelle. Wir fangen ja trotzdem die Menschen auf. Das gibt's ja trotzdem. Ja, auch wenn es, sei es dahingestellt, dass es nicht die optimale Lösung ist. Das wird es nicht sein. Natürlich ist es nicht besonders schön, aber es ist besser als Bushaltestelle.
Ich will das auch gar nicht retten. Ich wollte halt nur, ist ja meine Aufgabe, die Sachen, also einfach Sachen auf den Tisch zu bringen. Mhm. Wie jetzt jeder Hörer, jede Hörerin sich dazu positioniert, ist nicht mehr mein Bier. Mhm. Aber mir geht es darum, dass wir jetzt wirklich an dem Punkt sind, wo wir sagen, wenn der Mensch keine Kostenübernahme kriegt, obwohl die Hütte brennt.
Man kann davon ausgehen, dass der Mensch natürlich hat ja einen Anspruch und der würde sicherlich auch eine bekommen. Warum nicht?
Es geht
natürlich
aber ja um eine schnelle Lösung.
Am Sonntag arbeitet keiner am Amt, an Heiligabend arbeitet nach 18 Uhr keiner mehr am Amt. Natürlich.
Aber Sonntag. Also da, es geht mir einfach um genau. den Akutfall, also, es geht, um den Notfall.
Genau, es geht um den Akutfall, um den Notfall, genau.
So, okay, und das ist die Alternative, haben wir geklärt. So, jetzt haben wir aber, jetzt gehen wir zurück zu dem Fall, dass
ich könnte natürlich trotzdem sagen, komm, zieh ein. Ich gehe davon aus, dass du die KÜ bekommst. Zieh ein.
Das wäre doch mal eine Lösung.
Natürlich, das könnte ich machen. Ich halte mit meinem Kopf dafür hin.
Das ist wieder die Sache, du bist dann die Verantwortliche, die man...
Richtig.
Was wäre die Konsequenz? So.
Na, zum Beispiel, sag ich mal, ist jetzt jemand, wo man sagt, klar kriegt der die KÜ, da braucht man es gar nicht drüber, also Kostenübernahme, KÜ ist die Abkürzung, da braucht man sich drüber streiten. Aber jetzt sag mal, ich lasse den am 24.12. einziehen und das Amt sagt, das war mit uns nicht abgesprochen und wir bezahlen jetzt ab 30.12. Was ist mit den 6 Tagen? Also deswegen ist es immer so eine Sache. Also
was ist mit den 6 Tagen, in denen er die Betreuung genauso brauchte wie ab dem 30.
Amt? Richtig. Es wird Leute geben, die sagen, braucht man nicht diskutieren, klar kriegt er das, Punkt. Aber es gibt sicherlich auch welche, die sagen, man hat uns nicht in Kenntnis gesetzt, wir wussten das nicht oder man hat dies und das nicht, jenes nicht versucht. Das wird sicherlich auch geben.
Man hat mich nicht in Kenntnis gesetzt, als ich im Urlaub war.
Frechheit.
Als ich wusste, dass keiner im Amt, also die haben ja, also ich bin mir sicher, dass auch Bereitschaftsdienst für diese Sachen gibt.
Denke ich auch.
Aber ich wollte nur mal herausstellen, wie deine Erfahrungen damit sind. Das kann ja jetzt auch jeder sagen, in unserem Landkreis, da ist alles ganz anders. Ja, bitteschön.
Ja, man muss wirklich sagen, dass die Leute können nicht mehr jetzt arbeiten, das sehe ich auch.
Ich verurteile das nicht.
Also ich muss auch sagen, dass die Sachbearbeiter, die schruppen echt schon einiges weg und die Tische sind mega voll.
Ich weiß.
Und natürlich, wie sollen die priorisieren? Bei dem brennt es mehr, bei dem brennt es weniger. Ne? Das können die schlecht, für die ist es ja in Anführungsstrichen nur Papier. Ne? Die können ja nicht am Namen feststellen, okay, hier brennt es mehr, hier brennt es weniger. Wie sollen die das machen?
Selbst wenn die das in der Eilmappe kriegen, die haben auch ihr Stapel mit den Eilmappen, ist voll. Ich weiß das. Es geht mir auch nicht darum, hier irgendwie den Menschen im Sozialamt dafür verantwortlich zu machen. Mir geht es darum, dass es ja eine Lösung für das Problem geben muss.
Vielleicht gibt es auch eine Lösung für das Problem. Vielleicht sagt jemand, Mensch, ich habe schon mal die und die Erfahrung gemacht und das hat richtig gut geklappt.
Meldet euch bei mir, kommt zu Gast, erzählt, was für Möglichkeiten es gibt. Dann können auch andere wiederum, die vielleicht denken, ja, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, ob das noch mein Verantwortungsbereich ist, ob ich das darf. Dass sich Leute dann eher trauen, die vielleicht im Abend arbeiten und sagen, wusste ich gar nicht. Gibt's ja immer. Wir haben ständig Fälle, von denen wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, weil es so noch nie gab.
Ja, also wie gesagt, gibt's bestimmt, vielleicht gibt's irgendwelche Schlupflöcher, ganz sicher. Man muss sie nur kennen.
Aber ich würde bei dieser Alternative nicht von Schlupflöchern reden wollen, weil das würde ja bedeuten, dass man sich durchmogelt. Und der Betreuungsbedarf ist doch real. Wenn wir davon reden, dass er am 30. den Bedarf braucht, wie auch am 24. Nur hat man niemanden in Kenntnis gesetzt und deswegen wird's, das ist ein Ego-Ding.
Ja, sicherlich. Aber ich denke, das wird's auch geben.
Natürlich. Und aber das muss man ja ansprechen. Man muss ja darauf.
Der war ja am 24.12. genauso behindert wie am 30.12.
Das meine ich doch. Du kannst doch, dann geht doch diese Entscheidung. Sie haben uns aber nicht, Frau Nils. Das wäre ihre Aufgabe gewesen. Sie können doch nicht diesen Menschen ohne unseren Bewilligungsbescheid in das Heim bringen. Ja, der Mensch braucht die Betreuung.
Also sicherlich werden Sachen manchmal entschieden, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt brennt hier die Hilfe muss angepasst werden. Also der Mensch wohnt in einem Wohnheim, wo fitte Leute wohnen. Jetzt ist der urplötzlich richtig schwer erkrankt und braucht eine ganz andere Wohnform. Jetzt können wir das bei uns auf dem Campus anbieten, können sagen, komm, zieh rüber, da ist gerade ein Platz frei, wir lösen das hier intern, das Problem. Mhm. Wir entscheiden das schnell, weil der Mensch schafft, keine Ahnung, hat vorher im ersten Stock gewohnt, schafft die Treppen nicht mehr und da ist kein Lift, also los, rüber mit dir und anderen raus. Ja. Jetzt setzt sich das Amt darüber in Kenntnis, gibt Probleme. Muss man ganz klar sagen, ist nicht mit dem Amt abgesprochen worden. Das Amt,
ist aber auch ein anderer Fall. Also er ist ja schon untergebracht.
Genau, ist schon untergebracht. Das Amt fühlt sich natürlich irgendwo übergangen und sagt, ey, ihr habt das hier für euch intern gelöst. Ihr habt uns nicht Bescheid gesagt. Sicherlich ist nicht die feine englische Art. Man hätte die ersten Kenntnisse setzen müssen, keine Frage. Trotzdem muss ich sagen, finde ich es toll, dass Mitarbeiter mitdenken und sagen, ey, komm, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Und ich finde, auch das sollte natürlich irgendwo anerkannt werden. Und ich sage, Mensch, guck mal, die haben interne Lösungen gefunden. Wie toll, die haben sich gekümmert. Ja, gut, die haben jetzt vielleicht eine gewisse Reihenfolge nicht eingehalten. Kann ich anmahnen, ist nicht okay, aber trotzdem finde ich das immer noch gut, dass eine Lösung gefunden wurde.
Und da sind wir ja bei dem Fall, ist ja schon deutlich milder, dass du sagst, er ist schon in untergebracht und muss nur das Haus, einfach gesagt, ist natürlich auch schlimm für alle Beteiligten, das Haus wechseln. Ich war jetzt aber gerade so schockiert von diesem Moment, dass das Mutter, Vater tot, Haus abgebrannt, keine Angehörigen und er muss ins Obdachlosenheim. Das ist für mich keine Alternative.
Naja, aber leider Gottes greift die Obdachlosenheime sind übrigens voll.
Natürlich sind die voll. Ich weiß das.
Na, also, und wenn es.
Das habe ich ja jetzt noch gar nicht, weil das wäre ja noch weitergegangen. Aber ja, die sind
voll. Und wenn es die Fälle nicht geben würde, warum ist das dann voll? Also, ja. Dafür ist auch noch keine Hilfe gefunden worden für die Menschen.
Okay. Hast du noch einen Ansatz, wo du sagst, da würde ich gerne noch drauf zu sprechen kommen?
Nee, das wäre sozusagen der Weg, so würde ich mich dran wenden. Wendet euch an die Betreuungsbehörde und/oder ans Gericht. Wenn ihr Hilfe braucht, die können euch Leute an die Hand stellen, zur Seite stellen, die sich super damit auskennen, richtige Betreuer, Betreuerinnen, die wissen, welche Wege man gehen muss und dann wird das alles seinen Weg gehen. Wenn man das nicht mehr kann, wenn man sagt, ey, kriegt das irgendwie nicht gebacken. Jetzt nehmen wir mal den Menschen mit Behinderung, der dann in der Werkstatt war. Mhm. Ja, in der Werkstatt gibt es Sozialarbeiter. Dann die anquatschen und sagen, ey, ich brauche hier Hilfe, aber irgendwie, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, wohin, wie weit.
Dann, ich schaffe es nicht mehr.
Ich kriege das irgendwie nicht
gebacken. Das ist keine Schande, man muss das auch ganz sagen.
Genau, dann wendet euch an den Sozialarbeiter. Ja, dann sagt er hier.
Und jeder wird dafür Verständnis aufbringen.
Und dann werden die Brücken schlagen, dann werden die Sachen einleiern und das ist auch vollkommen okay. Also es gibt die Hilfe, aber man muss danach fragen.
Aber vielleicht kannst du auch nochmal aus deiner Praxiserfahrung sagen, ich kann mir vorstellen, dass viele Pflegende, also viele Angehörige, die ihre Menschen mit Behinderung im Familienumfeld pflegen, dass das aber auch ja ein wahnsinniger Schritt ist, sich einzugestehen, dass man nicht mehr kann. Und vielleicht auch Angst davor hat zu sagen, ich gehe ja zu dem Sozialarbeiter und werde verurteilt, dass ich mich um meinen Sohn nicht mehr kümmern kann.
Vielleicht ist da Scham und Angst spielt sicherlich eine Rolle, ne?
Aber es ist, also ihr werdet niemanden verurteilen.
Um Gottes Willen, nein, gar nicht. Es geht ja in erster Linie geht's ja darum, dass derjenige adäquat untergebracht ist. Und man muss auch immer den Leuten sagen, pass auf, also ihr könnt euer Kind jederzeit besuchen gehen, ja. Und das
ist
Kind,
kein Abschieben.
Nein. Und das Kind kann auch, das kann Urlaub bei euch machen, das kann am Wochenende zu euch kommen. Wie viele fahren freitags zu ihren Eltern und kommen sonntagabends nach Hause? Ja, also das läuft trotzdem, wenn man es kann, wenn man es noch schafft. Ja, das heißt nicht, dass jetzt hier kein Kontakt mehr zu den Kindern ist oder so. Nein.
Und es ist auch kein Versagen. Es ist einfach, es ist total in Ordnung. Wenn man
es ist menschlich. Also mit dem Alter schaffe. Ja. Deswegen ist ja auch so, die Menschen kriegen ja üblicherweise nicht mit 60 ihre Kinder, sondern mit 20 oder 30. Dass sie halt,
sondern ausgebrannt ist, auch das wäre eine
Möglichkeit. Das ist auch ein Grund, genau. Aber wenn die Menschen alt sind, haben sie ja meistens keine pflegebedürftigen Kinder mehr, also im kindlichen Alter zu Hause, sondern dann sind es halt Menschen, wie hier in dem Beispiel, also erwachsene Menschen, die das einfach nicht alleine können.
Ja,
also Menschen mit Behinderung. Und aufgrund meines Alters packe ich das einfach nicht mehr. Und das ist nur menschlich.
Aber auch wenn ich 40 bin und mein Kind zu pflegen habe zu Hause und mich dafür entschieden habe, kann es ja auch die Möglichkeit geben, dass ich total ausgebrannt bin und sage, ich kann nicht mehr. Und mir reichen auch die 2 Wochen Verhinderungspflege nicht, wo ich das Kind mal weggeben kann. Ja. Auch dann wäre das ja eine Option zu sagen, Leute, gebt mir ein Jahr, ich muss erstmal rehabilitieren. Wäre das eine Möglichkeit?
Das ist natürlich wäre eine Möglichkeit. So ein Wohnplatz muss nicht für immer bedeuten. Aber man muss auch mal sagen, ein Mensch, ja, der sein Leben darauf abgerichtet hat, sich voll und ganz auf die Pflege seines Kindes zu spezialisieren, der gibt sich ja auch ein Stück weit auf. und ja. er gibt seine Beziehung ein Stück weit auf. Ja. Wie viel von mir als Mensch ist dann noch übrig?
Ja.
Und ist es nicht auch irgendwann an der Zeit, auch wenn es schwerfällt und das wirkt egoistisch und das tut weh und man will keinen verletzen und ja, das weiß ich, aber ist es nicht auch irgendwann mal an der Zeit zu sagen, ich habe jetzt vielleicht nur noch so und so viele Lebensjahre und ich möchte doch auch so gerne mal reisen, möchte auch gerne mal für mich sein. Ich möchte einfach nur mal früh nur mich waschen. Ist, ja, das, ist das
ja,
so schlimm?
Ich, genau das ne? meine ich ja. Ne?
Also das ja. finde ich auch wieder, das ist absolut nicht verwerflich.
Und es macht auch nicht kaputt, was man davor geleistet hat.
Um das, Gottes
davor,
Willen.
Also ich glaube, davor haben auch viele Angst, dass sie sagen, wenn ich mein Kind jetzt weggebe, weil ich mich endlich mal nur um mich kümmern möchte, damit schiebe ich mein Kind ab und also ne, sich selber dafür so geißeln.
Nee, ich sage immer ganz oft, ohne Akku keine Leistung.
Darauf wollte ich hinaus.
Und wenn ich nie meinen Akku auflade, woher soll ich denn Leistung ziehen?
Und dafür reichen vielleicht auch einfach 2 Wochen, die man ja mit über die Verhinderungsregel zum Beispiel bekommt, wo man das Kind oder den zu pflegenden Menschen mal in Betreuung geben kann, nicht aus. Wo man sagt, die 2 Wochen, das ist ein Schnaps, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Manchen wird es vielleicht ausreichen, ja, die sind ein paar, die unterstützen sich vielleicht gegenseitig, sind noch ein bisschen fitter, sind ein bisschen stabiler, da mag es sein, aber es gibt auch andere Fälle.
Ja.
Und das ist absolut nicht verwerflich. Also Gott sei Dank haben wir in Deutschland dieses Hilfesystem, dass die Menschen aufgefangen werden. Wenn sie Kinder haben, die die Hilfe brauchen, dann bekommen sie diese Hilfe auch, ja. Und man sollte sich auf keinen Fall zu stolz dafür sein, weil meinem Kind ist nicht geholfen, wenn ich total ausgebrannt bin und den ganzen Tag anbrülle.
Richtig.
Ja. Wenn jetzt den, glaube ich, in einem Heim, wo einen schönen Nachmittag bei Mensch ärgere dich nicht mit Franz und Otto hat, glaube ich, ist ein bisschen cooler, als wenn ich am Nachmittag, meine Mutter liegt die ganze Zeit im Bette und heult und ich sitze alleine vorm Fernseher. Da ist nichts gewonnen.
Ja.
Nur um meinen Stolz, ich will das nicht abgeben und soll ich hier zu Hause. Und also
Das Verantwortungsgefühl ist total nachvollziehbar. Ne? Also klar. Aber Grenzen ziehen ist okay.
Oder? Ja, man muss gut für sich selbst haushalten. Und das ist, Eigenverantwortung zu übernehmen, ist für viele ganz, ganz schwierig. Erstmal bei sich selber zu gucken. Und ich sage auch immer ganz oft, was das Thema auch Eltern angeht. Und damit meine ich Eltern von Kindern, aber auch von erwachsenen Kindern. Ich finde immer, die Eltern sind das Fundament. Und die Kinder sind das Haus. Und wenn das Fundament nicht fest ist, nicht stabil ist, wackelig ist, wie soll denn ein Haus darauf richtig stehen?
Ja.
Das geht ja gar nicht. Ja. Also erstmal muss ich mit mir selber irgendwie klarkommen und im Reinen sein. Und ich meine jetzt nicht, dass man auch mal einen schlechten Tag haben. Das hat jeder Mensch mal, ja. Und ich kann auch mal schlechte Laune haben. Und mir kann auch mal alle zu viel sein. Das sind ganz normale menschliche
Sachen. Ich pampe mein Kind auch mal an.
Natürlich, mein Gott. Also das sind ganz normale Sachen, das meine ich nicht. Aber ein Mensch, der wirklich ausgebrannt ist, der schwere Depressionen hat, der Mensch, der Suchterkrankungen hat, und so weiter und so fort.
Keine Stabilität.
Der wirklich psychisch echt durch ist oder auch physisch kräftemäßig krank einfach ist, der muss Eigenverantwortung zeigen. Und der muss sagen, stopp, ich kann hier nicht mehr. Und das hat hier auch was, ich habe ja auch Verantwortung für den anderen Menschen. Ja. Und wenn ich sie nicht mal für mich übernehmen kann, dann kann ich sie auch erst recht nicht für den anderen übernehmen.
Es ist also auch ein Zeichen von Verantwortung übernehmen, wenn ich sage, ich kann die Stabilität nicht bieten.
Natürlich.
Ja, also es ist kein Versagen, sondern es ist ein Zeichen von Stärke zu sagen, ich kann nicht mehr.
Ein ganz großes Zeichen von Stärke zu sagen, ich kann nicht mehr. Es kostet viel Mut, viel Kraft einzugestehen, zu sagen, ich kann nicht mehr, weil ich auch immer Angst habe, ich verletze Menschen damit.
Ja, vielleicht ein schöner Satz, den ich gehört habe, der mir wirklich oft widerhallt. Wenn dich jemand dafür verurteilt, dann sagt das mehr über ihn als über dich.
Natürlich.
Wir machen noch schnelle Fragen zum Schluss.
Hau raus.
Welchen Promi würdest du gerne mal privat kennenlernen?
Oh Gott, es gibt so
viele. Du bist ja so ein Gossip Girl. Bist du eigentlich noch die InTouch?
Nee, nicht mehr. Oh Gott, es gibt wirklich viele. Aber tatsächlich doch, ich kann es dir sagen, entweder die Stars von Stars Hollow.
Bitte?
Oh Gott, okay. Gilmore Girls.
Aha.
Entweder die oder zurzeit suchte ich ja wieder Sabrina. Total verhext. Auch da würde ich gerne die Stars von treffen. Oder auch von Charmed.
Aber da hättest du doch mega die Sprachbarrieren. Also ich meinte jetzt wirklich jemanden, mit dem du auch so dich anfreunden könntest oder so.
War nicht nur so.
Ja, okay, sorry, da war ich jetzt schon wieder übergriffig. Da habe ich jetzt sorry.
Also, ich bin doch ein guter Friend.
I have da was for you. Ich hab dir da mal was mitgebracht. Ein kleines Gästgeschenk.
I wäre a good friend for you.
Ja.
I verstehe the problems nicht.
Ja, ja, ja.
I'm the best buddy for you.
Ja.
And that's not the problem that I speak fast only Deutsch.
Ja.
Körpersprache. Ja.
Wenn du eine Sache in diesem Land ändern könntest, was wäre es?
Eine einzige Sache, die ich ändern könnte. Oh, warte, warte, die will ja gut überlegt sein. Also etwas, ich glaube, ich würde etwas vereinfachen, was momentan, ja, ich wüsste es, das Ding mit der Grundstückssteuer abschaffen.
Da habe ich mich heute erst mit meinem Notsteuerberater drüber unterhalten.
Oh, das ist so anstrengend.
Hat der gemeckert. Der hat gesagt, das machen die, ohne dass sie das abrechnen können, noch on top.
Also das würde ich abschaffen, weil ich denke, all die Daten, die sie da von mir wissen wollen, die ich in stundenlanger Kleinarbeit mit meinem Freund, das kostet und Lebenszeit und Nerven, raussuche, die haben die ja alle bei sich im Computer im System. Also da denke ich auch so, oh Mann, für dich sind es 3 Klicks und ich sitze hier 3 Stunden. So. Also ich bilde mir das so ein. Ja, aber ich glaube, so weit her ist es nicht, weil all die Daten, die ich dafür brauchte, habe ich von dir in Unterlagen abgelesen.
Wenn jemand im Amt arbeitet und sich mit der
Grundstücksteuerbescheid, ne, war das gewesen. Oh.
Ich weiß, dass das seit Jahren ein Riesenverfahren war und dass sie das seit Jahren alle ankotzt. Leute, wenn jemand dort arbeitet und mal erzählen will, was nur damit genau war, meldet euch. Wann ist es genug?
Wann ist was genug?
Wann ist es genug?
Was denn?
Wann ist es genug?
Na, was denn?
Wann ist es denn genug?
Wenn du voll bist. Wenn du satt bist, dann ist einfach auch genug.
Dann ist genug.
Wann ist aber die 3 Schnitzel, dann ist genug.
Aber ist es dann nicht auch schon zu spät?
Also ich denke, genug ist genug.
Ja.
Und guck mal, da wieder, enough is enough.
Enough is enough.
Also ich kenne mich mit Alyssa Milano, merkst du was? Könnte ich mir da gut unterhalten. Ah nee, ich glaube, ich würde gerne mal Riccardo Simonetti. Ich glaube, der ist total sympathisch.
Den feiere ich mega. Den würde ich auch gerne kennenlernen.
Warte mal, ich...
Reicht, ist gut.
Also, aber du weißt, wen ich meine.
Riccardo Simonetti hat mitgespielt bei Wer steht mir die Show?
Ja, der macht ganz viele so eine...
unfassbar sympathisch.
Ey, ist er wirklich. Ich finde den lustig. Kann
der ist einfach lustig.
Ich finde aber auch, der hat was lustig zu sagen. Was er sagt, ist auch echt cool.
Und er verkörpert die Queer-Community absolut authentisch, ohne zu nerven.
Mhm. Und ich kann mich auch auf Deutsch mit ihnen unterhalten.
Totally.
Ja, aber er kommt doch echt viel rum. Also er postet ja auch, er ist da mal in Vegas und er ist da mal in Hollywood und aber trotzdem, aber nicht auf die angeberische Art, sondern
nein,
irgendwie.
Nein, er ist total. Er ist Glamour.
Natürlich.
Ohne Glamour zu sein. Also ganz ehrlich, bei Wer stiert mir die Show? Schau doch, Riccardo. Wenn du das irgendwann mal hören solltest.
Riccardo! Also ich möchte zusammen mit ihm das Cher-Kostüm. Er hat ja übrigens das Cher-Kostüm. Nein, warte, pass auf, ich muss es sagen. Er war auf der berühmten Halloween-Party von Heidi Klum eingeladen. Und er ist in dem legendären Outfit von Cher gegangen. Wie geil ist das bitte schon mal? Dieser durchsichtige Glitzer-Body.
Ist Riccardo.
Und dann dazu diese langen, schwarzen, lockigen Haaren. Herrlich. Und Cher, die alte Sportskanone, hat sich bei ihm gemeldet, hat gesagt, ey, finde ich ja mega cool, dass du mich da irgendwie verkörpert hast, dass du mein Kostüm gewählt hast, fand ich ja toll. Die hat sich bei ihm gemeldet. Ich meine, das ist eine irre Ehre.
Believe in Riccardo?
Yes.
Ja, hat Cher ihn gefragt. Ich believe in dich.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Ja. Ja, na klar. Nee, aber Wahnsinn. Also, ich finde ihn großartig.
Ja, der
vor allem, weil er ist lustig auf so eine einfach authentischer Ort. Ich feiere ihn.
Ja.
Daumen hoch für Riccardo.
Daumen hoch für Riccardo. Wir sind pro Riccardo.
Pro Riccardo. Fan Riccardo. Also, ich komm zu mir in die Show.
Mensch, Riccardo, komm doch einfach
Riccardo,
mal zu uns.
Ich back dir dein Lieblingsgebäck, aber Macarons mache ich nicht.
Also Riccardo ist ja selber nicht der große Küchenmeister. Sein Freund ist ja eher derjenige, der kocht. euer Outfit. Und er hatte auch richtig coole Ideen, als zu Corona-Zeit, als er da auch eingesperrt war bei sich zu Hause, hat er gezeigt, er hat ja keine Küche. Und hat er immer genannt, die Rubrik Kochen mit Ricardo. Ohne Küche. Und unter anderem gab es Sandwiches, die hat er dann mit seinem Glätteisen getoastet.
Genial. Und aber auch ohne diese Ironiebasis. Also er hat es auch einfach ernst gemeint.
Er hat es einfach, er nimmt seine Toast, legt eine Käsescheibe dazwischen, nimmt sein Glätteisen.
Jetzt muss er so drauf kommen.
Ja.
Genial.
Oh. Ich muss pullern.
Tschüss.
Tschüss.
So Leute, das war's mit der heutigen Folge Hart aber Wazzi. Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.